Sacharja 12 und ich lese zunächst einmal mit uns Verse 10 bis 14. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, lasst die mal aufgeschlagen bis zum Ende. Am Ende der Predigt möchte ich auf etwas sehr Interessantes hinweisen, im Zusammenhang dessen, was wir in diesem Text lesen, was mir auch nicht bewusst war, außer ja, als ich letzte Woche über diesen Text nachgedacht habe und studiert habe. Wir lesen, und ich werde über das Haus Davids, Vers 10, ja, Vers 10 bis 14, Sacharja 12, und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. An jenem Tage wird die Wehklage in Jerusalem groß sein, wie die Wehklage von Hadad Rimmon im Tale Megiddo. Und wehklagen wird das Land, jedes Geschlecht besonders, das Geschlecht des Hauses Davids besonders und ihre Weiber besonders, das Geschlecht des Hauses Nathans besonders und ihre Weiber besonders, das Geschlecht des Hauses Levi besonders und ihre Weiber besonders, das Geschlecht der Semiter besonders und ihre Weiber besonders, alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht besonders und ihre Weiber besonders. Soweit der Text. Wir verneigen uns zum Gebet. Auch heute, Herr Jesus Christus, beten wir darum, dass du selbst uns durch den Heiligen Geist dein wunderbares Wort aufschließt und zu uns redest. Wir loben und preisen dich. Amen. Amen. Nun, wir befinden uns ja in dem Studium des Buches Sacharja in der zweiten Last oder in der zweiten bedeutenden Ankündigung Gottes, die er durch den Propheten Sacharja weitergibt an die Leser eben dieses Briefes, zunächst einmal die Juden, aber für uns als Gemeinde des Herrn Jesu ist dieser Abschnitt auch sehr, sehr wichtig. Und die erste Last, die uns in den Versen 9 bis 11 gegeben wird, spricht über die Zeit des ersten Kommens des Herrn Jesus Christus. Ja? Und in dieser besonderen Ankündigung, bedeutenden Ankündigung Gottes wird prophezeit, dass eben der Messias kommt, Jesus Christus kommt, dass er aber abgelehnt wird und verraten wird. Und ebenso wird auch erklärt, dass die Ablehnung dieses Messias, der für, stellt euch mal vor, 30 Silberlinge verkauft wurde, das war der Preis eines toten Sklaven, haben wir gesagt. Ja, so diese Ablehnung des Messias wird ausschlaggebend dafür sein, dass die Erlösung Israels, Wiederherstellung Israels verzögert wird. So, das ist also die erste Last, über die wir nachgedacht haben, Kapitel 9 bis 11. Das ist schon Vergangenheit. Ja, wir schauen also zurück auf das, was geschehen ist, seinerzeit in Israel, als Jesus gekommen ist, gelehrt hat, gedient hat, Wunder getan hat und dann verraten wurde, ans Kreuz geschlagen wurde. Und wir erkennen, jedes Wort des Propheten, eigentlich Gottes, der durch den Propheten spricht, hat sich wortwörtlich erfüllt. Ja? Der gekommene Messias, Jesus Christus, wurde von der Mehrheit der Juden abgelehnt und er wurde gekreuzigt. So, die zweite Last, die für uns in Kapitel 12 bis 14 dann aufgezeichnet wird, spricht von der Zeit, wenn der Messias, dieser Messias Jesus Christus, zum zweiten Mal sichtbar wiederkommen wird. So, und diese zweite Ankunft oder das zweite Kommen des Messias ist ja noch Zukunft für Israel. So, das, was wir in den Kapitel 12 bis 14 also gemeinsam lesen und heute zum Teil auch schon gelesen haben, ist etwas, was Israel noch bevorsteht. Und wir als Gemeinde befinden uns zwischen Kapitel 11 und Kapitel 12. Ja, dazwischen befinden wir uns. Das erste Kommen des Messias Jesus Christus und seine Ablehnung ist Vergangenheit, das habe ich gesagt. Das zweite sichtbare Kommen steht noch bevor, es ist noch Zukunft. Und genau wie das erste Kommen des Herrn Jesus, das angekündigt worden ist in der ersten Last des Buches Sacharja, sich wortwörtlich erfüllt hat, genauso wird auch das zweite Kommen des Herrn Jesus sich wortwörtlich erfüllen. Wir brauchen es nicht zu vergeistlichen. Ja, und viele tun das. Sie vergeistlichen all das, was mit dem zweiten Kommen des Herrn Jesus zu tun hat, gewaltig. Ich erinnere uns an etwas, was immer wieder im Zusammenhang des ersten Kommen des Messias Jesus Christus in den Evangelien erwähnt wird oder auch in der Apostelgeschichte und auch in den Briefen des Neuen Testaments. Immer wieder wird gesagt, dass den Juden zuerst die Offenbarung Gottes in Jesus Christus gilt. Jetzt sage ich euch etwas Neues, den Juden zuerst. Die Offenbarung Jesu Christi war den Juden zuerst. Ist das euch was Neues? Ist nichts Neues. Wir wissen das. Schaut mal, was Jesus seinerzeit gesagt hat in Matthäus 10, Vers 6. So, diese 12 sandte Jesus aus, also er sendet die 12 Jünger aus und er sagt ihnen Folgendes. Es ist kein Vorschlag, es ist ein Befehl an seine Nachfolger. Jesus sagt, Matthäus 10, Vers 6, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israels, den Juden zuerst. Ja? Und das Gleiche gilt auch für das zweite Kommen des Messias Jesus Christus, wie wir in unserem Text sehen. Jesus kommt für die Juden, für den Überrest zuerst. Ich werde das gleich erklären. Das heißt, und hier müssen wir einen Sprung machen, ihr Lieben, wenn die Gemeinde noch da wäre in der Trübsalszeit, würde doch Jesus für die Gemeinde kommen, oder nicht? Versteht ihr das? Aber die Gemeinde ist zu diesem Zeitpunkt der zweiten Ankunft des Messias auf dieser Erde. Die Gemeinde ist nicht mehr da. Wir sind schon weg. Die Gemeinde kommt mit Jesus an diesem Zeitpunkt, der hier beschrieben wird in unserem Text. Und wir wissen auch aus dem Zusammenhang des Neuen Testaments, dass der Herr Jesus für die Gemeinde, das heißt für uns, anders kommen wird als wie für Israel nach der Trübsalzeit. Ja? Während die Gemeinde, das heißt alle Heiligen des Gemeindezeitalters, entrückt werden. Ihr Lieben, und überlegt euch das einmal, nicht einmal die Leiber der verstorbenen Heiligen des Gemeindezeitalters werden zurückgelassen. Sie werden mit entrückt, sie werden verwandelt werden. Das wird uns auch gesagt, ja, wird das gläubige Israel der Trübsalzeit nicht entrückt, aber sie werden bewahrt werden von Gott. Und diese Bewahrten, der Überrest Israels, wird mit ihrem physischen Leib dann auch in das tausendjährige Reich des Messias eingehen. Die Entrückung ist für die Gemeinde des Neuen Testaments vorbehalten, ja. Und deshalb wird die Entrückung im Neuen Testament immer wieder das Mysterium genannt oder eins der 8 Mysterien, die uns im Neuen Testament aufgezeigt werden durch den Apostel Paulus. Und all diese 8 Mysterien, Geheimnisse deshalb, weil das Alte Testament nicht klar davon spricht, all diese 8 Mysterien des Neuen Testaments haben mit der Gemeinde zu tun. Ja, und die Entrückung ist nur für die Gemeinde vorbehalten im Neuen Testament, zu der natürlich auch heute Judenchristen gehören, messianische Juden nennen wir sie. Ja, nun, das 12. Kapitel, das vor uns liegt, ja, ich muss das mal gerade hier aufschlagen, damit ich immer wieder reinschauen kann, was die Heilige Schrift sagt. Das 12. Kapitel, das wir eben gelesen haben, oder die Verse 10 bis 4, die wir gelesen haben, ist für uns eigentlich sehr schön eingeteilt. Die Verse 1 bis 9, das haben wir letztes Mal angeschaut, die sprechen davon, dass Israel physisch errettet wird, ja, bewahrt wird in der Trübsalzeit. Ja, das ist der Überrest Israels. Das ist ein sehr bedeutender Aspekt der Bewahrung Israels. Das können wir uns denken, ja, besonders wenn wir uns überlegen, dass die Trübsalzeit eine furchtbare Zeit sein wird. Ich nenne diese Zeit immer eine Zeit, in der die Hölle losgelassen wird. Manche denken, wir befinden uns schon da drin. Ich denke nicht. Die Dinge, die uns aufgezeigt werden in der Offenbarung im Zusammenhang der Trübsalzeit, die treffen auf das heute nicht zu. Manche denken, dass die Trübsalzeit in die Zeit zu verlegen ist oder in der Zeit zu sehen ist, wo Jerusalem durch die Römer eingenommen worden ist. Ja, und dass wir im Grunde genommen schon hinter der Trübsalzeit uns befinden und nun im tausendjährigen Reich sind. Manche sehr, sehr kluge, manche sehr bibeltreue Bibellehrer glauben das, aber mir fällt es sehr, sehr schwer, das einzuordnen, dass wir schon im tausendjährigen Reich leben sollen. Vor allem, wenn wir darüber nachdenken, dass die 7 Jahre der Trübsalzeit vorbei sind und wir nun schon 2000 Jahre nach diesen 7 Jahren, wie passt das mit den 1000 Jahren? Dann muss man das vergeistlichen. Man vergeistlicht alles und man stellt sich bei diesem Vergeistlichen im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf, meinem Glauben nach. Ja, es ist viel einfacher, das Wort wörtlich zu nehmen, was die Heilige Schrift uns sagt, gerade über die Trübsalzeit und auch über das tausendjährige Reich. Ja? So, im ersten Abschnitt 1 bis 9, Kapitel 12, geht es um die physische Bewahrung Israels, des Überrestes, und im zweiten Teil, Verse 10 bis 14, geht es um die geistliche Errettung Israels. Und wir sehen, wir werden sehen, wie bedeutend und notwendig diese auch ist. Wenn wir den Text uns genau anschauen, dann sehen wir, dass dieser Text, Verse 10 bis 14, sehr einfach einzuteilen ist. Ja, Vers 10, der erste Abschnitt des 10. Verses, da geht es darum, was Gott tut. Was tut Gott? Uns wird gesagt, er gießt seinen Geist aus. Ja? Verse 10, der zweite Abschnitt des 10. Verses bis Vers 14, da geht es darum, was Israel macht oder tut. Was macht Israel nach der Ausgießung des Geistes Gottes? Sie tun Buße. Und schon haben wir den Text wunderbar eingeteilt. Sehr, sehr einfach. Aber zunächst einmal lesen wir eben von der Ausgießung des Geistes. Ich lese es noch einmal, Vers 10, schaut einmal, wie es bei euch steht. Es wird gesagt, und ich werde. Wer ist ich? Wer ist ich? Es ist nicht Zacharia, ihr Lieben, es ist nicht der Prophet, sondern es ist Gott, der hier spricht. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Mhm. Verstanden. Und sie werden auf mich blicken. So was kommt zuerst? Das Aufblicken zu Jesus, der kommt, zu dem Messias, der kommt, oder das Ausgießen des Geistes? Der Text sagt es uns hier. Sie werden auf mich blicken, denn sie durchbohrt haben. So, das ist, was Gott tut. Gott in seiner Souveränität gießt seinen Geist aus über Israel zu seiner von ihm selbst festgelegten Zeit. So, wann ist diese Zeit? Wird uns auch gesagt. Es wird die Zeit sein, wenn Jesus sichtbar wiederkommen wird. Sie werden ihn sehen. So, das Ausgießen des Geistes hängt mit dem Kommen des Herrn Jesus zusammen, der dann von dem Volk Israel als der wahre Messias erkannt wird. So, bevor noch Israel hochschauen kann, in Buße geschieht die Ausgießung. Wichtig zu erkennen. Die Bekehrung ist immer eine übernatürliche Sache, ein übernatürliches Ereignis Gottes im Leben eines geistlich toten Menschen. Mit Israel ist es genauso wie mit uns heute. Und wir lesen von diesem Ereignis der Ausgießung des Geistes immer wieder auch im Alten Testament. Schaut einmal Jesaja 44, Vers 3. Jesaja 44, Vers 3, dort wird uns versichert, denn ich werde, wieder, wer spricht das, wer sagt das? Es ist Gott. Er sagt, ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Ganz klar, wovon die Rede ist, die Rede ist von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Joel, wir kennen Joel sehr gut, aber ich lese diese Stelle noch einmal. Joel 3, 1 bis 2, in den englischen Übersetzungen ist es Kapitel 2, ich weiß nicht, welche Verse das sind, aber ihr könnt das bestimmt finden. Es wird gesagt in Joel 3, 1 bis 2, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Wir hören das und sagen, Moment mal, wir kennen doch diese Stelle. Und außerdem ist es nicht so, dass der Apostel Petrus selber diese Stelle gebraucht an Pfingsten und sie das, was sie erlebt haben an Pfingsten, im Zusammenhang stellt mit dem, was Joel seinerzeit oder was Gott durch Joel seinerzeit prophezeit hat. Das ist korrekt, ihr Lieben. Pfingsten war die erste, ich sage einmal, Teilerfüllung dieser Passage aus Joel gewesen. Ja, aber wir erkennen auch, dass die vollständige Erfüllung der Prophetie aus Joel in der Ausgießung des Geistes bei der zweiten sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus stattfinden wird. Und genauso wie das nach Pfingsten gewesen ist, dass etwas ganz Neues angefangen hat, nämlich die Gemeinde des Herrn Jesus geboren und geformt wurde, genauso wird auch diese Ausgießung des Geistes in der Endzeit über Israel ja etwas ganz Neues anläuten, nämlich den Beginn des messianischen Zeitalters, das genau 1000 Jahre dauern wird und nicht 2000 Jahre. Ja, 1000 Jahre, das wird uns in der Offenbarung ganz deutlich gesagt. Nun, die Frage ist, manche fragen sich, naja, warum muss denn der Überrest Israels den Heiligen Geist haben? Reicht es nicht, dass sie einfach nur Juden sind? Ja, das auserwählte Volk, Römer 8, Vers 9. Wir kennen diese Stelle sehr gut. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Und dann wird gesagt, und das ist wichtig, für die Heiden, für die Juden, für jeden Menschen. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und für die Juden gilt das Gleiche. Haben die Juden heute den Geist, den Heiligen Geist, den Geist Christi in sich? Nur wenige. Und wir nennen sie messianische Juden. Die meisten haben das nicht. Ja. Obwohl sie das Volk Gottes sind und wie wir das so sagen. Ja? So, das, was wir hier lesen, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das gilt für die wiedergeborenen Menschen. Ja? Das gilt auch für den Überrest Israels. Wir haben den Geist Christi. Und in der Trübsalzeit werden nur die Juden überleben. Diese Zeit werden nur die Juden überleben, die auch dann zum Schluss ja, von Gott wiedergeboren werden und den Geist Christi in sich haben. Nur die wiedergeborenen Juden werden in das messianische Reich eingehen. Und das Gleiche gilt auch für die Heiden, ihr Lieben, der Trübsalzeit. Auch manche der Heiden werden diese schreckliche Zeit überleben, gehören zu Jesus Christus. Wir nennen die Heiligen der Trübsalzeit, die meisten werden den Märtyrertod sterben, aber manche werden überleben Und von diesen spricht Jesus Christus schon in den Evangelien. Ich möchte mit uns eine Stelle studieren, und zwar aus Matthäus 25. Wenn ihr Matthäus 25 aufschlagt, ich möchte die Verse 31 und 40 mit euch genau lesen und auf manche Dinge hinweisen, die ganz genau davon sprechen, dass die Menschen, dass die Heiden, ja, die, oder nur die Heiden, die wiedergeboren werden in der Trübsalzeit, und davon ist hier die Rede, dann auch in das tausendjährige Reich mit ihren natürlichen Leibern reingehen können, aber als Wiedergeborene. Kein Wiedergeborene wird in das Reich Gottes eintreten dürfen. Was nachher geschieht, ist etwas anderes, aber hier geht es um den Anfang. Ich lese also die Verse, lass mich mal schauen, 31 bis 40, und dann werde ich zwischendurch anhalten und manche Dinge erklären. Es wird gesagt, Jesus spricht, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit. Ja, nicht in seiner Niedrigkeit, das ist sein erstes Kommen, sondern in seiner Herrlichkeit. Jesus spricht ganz klar, sehr einfach einzuordnen, er spricht von seiner zweiten Wiederkunft. Und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Throne der Herrlichkeit sitzen. Ja, das heißt, die Rede schon von dem Gericht, das stattfinden wird vor dem tausendjährigen Reich. Und es wird gesagt, und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, also die diese schreckliche Trübsalzeit überlebt haben. So, hier ist die Rede von dem Gericht vor dem Millennium. Und er wird sie voneinander scheiden, gleich wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Ja? Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, das sind die Heiligen der Trübsalzeit aus den Nationen, die überlebt haben. Die Böcke aber zu seiner Linken, das sind die nicht Wiedergeborenen. Und dann hört mal hin, was er sagt. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, so Jesus spricht, also zu diesen, wie er sagt, Schäfchen, ja, aus den Nationen. Er sagt, kommet her, Gesegnete meines Vaters, er erbet das Reich. Welches Reich? Das messianische Reich. Er gibt ihn praktisch, er macht ihn den Eingang in das Reich frei. Er sagt, er erbt das, das euch bereitet ist vor Grundlegung der Welt. Und dann sagt Jesus Folgendes, er hört ja nicht auf, er macht weiter. Denn mich hungerte und ihr habt mir zu essen gegeben. Mich dürstete und ihr tränktet mich. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamet zu mir. Alsdann werden die Geschlechter oder die Gerechten, entschuldigt mich, ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und tränkten dich? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten zu ihnen und sagen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder. Wer ist das? Das sind die Juden. Das sind die Juden, das ist der Überrest. Getan habt, habt ihr es mir getan. Hier wird also die von der Zeit der Trübsalzeit gesprochen und besonders von den Gerechten, wie Jesus selber sagt, die sich in besonderer Weise um diese Juden gekümmert haben. Und Jesus sagt, was ihr einen der geringsten unter meinen Brüdern getan habt. Wer sind denn seine Brüder, wenn wir das überlegen? Das sind, ja, na, Jesus in seiner Fleischwerdung, er war ein Jude gewesen. Er ist von einer jüdischen Jungfrau geboren worden. So, hier in den Worten Jesu sehen wir also die überlebenden Heiligen aus den Nationen in der Trübsalzeit. So, nicht alle werden den Märtyrertod sterben, und diese, die überleben, die werden gemeinsam auch mit den gläubigen Juden, mit dem Überrest in ihrem natürlichen Leib in das Millennium eingehen. Erbet das Reich, sagt Jesus Christus. Und das ist also die überragende Bedeutung, ja, das Schwerwiegende dieser Ausgießung des Heiligen Geistes und der geistlichen Wiederherstellung Israels. Wer Gottes Geist nicht hat, wer den Geist Christi nicht hat, der kann in das Reich Gottes, in das sichtbare Reich Gottes hier auf der Erde, das 1000 Jahre dauern wird, nicht hineingehen. Der Heilige Geist in uns heute ist nicht nur notwendig in unserem Kampf gegen Böse, wir wissen auch, dass der Heilige Geist in uns Pfand ist, das heißt eine Anzahlung ist, ein Siegel ist für diese ewige Realität, das geistliche Reich Gottes. Und mit den regenerierten und wiedergeborenen Überrest Israel ist das ähnlich. Nur diejenigen, die den Heiligen Geist haben, werden in ihrem natürlichen Leib in das 1000-jährige Reich eingehen können. Wie wichtig, wie bedeutend ist der Heilige Geist im Leben der gläubigen Menschen heute? Ja? Der Heilige Geist ist notwendig, das wissen wir. Ja? Für uns, ich habe das schon erwähnt, er ist wichtig, dass wir eben die Kraft Gottes haben, gegen das Böse anzugehen, aber er ist auch die Anzahlung für das, was uns erwartet in der Zukunft. Nun, wenn wir das überlegen, was die Heilige Schrift darüber sagt, dass manche Menschen heute auf der Erde, wir als Gemeinde des Herrn Jesu, den Heiligen Geist in uns haben. Viele in dieser Welt haben den Geist nicht, die gehören nicht zu Jesus Christus. Ja, dann ist es doch verständlich, ihr Lieben, dass die Welt, die im Argen liegt, das Heilige ja nicht ausstehen kann, dass die Welt und dass der Weltmensch gegen die Heiligen, gegen uns, vorgehen muss. Ich wundere mich, dass es noch nicht so schlimm ist, wie es ist. In manchen Ländern ist es schon. Es macht doch eigentlich keinen Sinn, wenn man darüber nachdenkt, dass man gegen Christen, die ehrlich sind, die fleißig sein sollen, die die Regierung eigentlich respektieren und für die Regierung sogar beten, die in keiner Weise eine Rebellion veranstalten mit Waffen und Messern und mit allem Möglichen. Was für einen Sinn macht es, diese Menschen anzugehen und sie zu bekämpfen? Sinn macht es nicht. Aber wenn wir erkennen, dass wir hier zwei verschiedene geistliche Welten haben, die Welt des Heiligen Geistes, ja, Kinder, die zum Licht gehören und Kinder, die zu der Finsternis gehören, dann ist uns das schon verständlich. Ich habe eine Geschichte gelesen, ich fand die sehr interessant, und zwar von Billy Graham, der seinerzeit Golf gespielt hat. Kennt ihr das Spiel Golf? Habt ihr das schon mal gespielt? Man kann es spielen, aber es ist nicht unbedingt etwas, was ich genieße. Die meiste Zeit suche ich nach den Bällen. Ja, ich kann die nicht richtig schlagen, da muss ich die suchen, die Bälle. Wie auch immer. Billy Graham hat Golf gespielt gegen den damaligen Präsidenten Gerald Ford. Und noch einer war dabei, das war der professionelle Golfspieler, ich denke Jack Nicklaus, was weiß ich, wie der hieß. So, sie haben eine Runde Golf gespielt und dann nach diesem Spiel wurde Jack Nicklaus gefragt, wie es denn gewesen ist für ihn, mit dem Präsidenten und vor allem mit Billy Graham Golf zu spielen. Und dieser erwiderte ganz ärgerlich, ganz barsch, er sagte, auf Billy Graham kann ich gut verzichten. Er ist immer ein solcher, der seine Religion den Menschen die Kehle herunterstopft. Ja, so ein ganz derbe Wort hat er gebraucht. Und dann ging er hinaus, ganz aufgeregt, und seine Freunde folgten ihm nach und er sagte, Mensch, Jack, was ist denn los? Billy Graham hat hier wohl hart zugesetzt. Was hat er denn gesagt? Und dieser Jack Nicklaus, er seufzte und er sagte beschämt, er hat eigentlich nichts gesagt über das Christentum. Ja? Ist das nicht interessant? dass der Evangelist nichts gesagt hat und trotzdem dieser gottlose Mensch, Jack Nicklaus, dass er in Rage gebracht worden ist, in der Nähe des Evangelisten zu sein. So, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wir können das nur erklären, wenn wir sagen, ja, es gibt tatsächlich diese beiden Aspekte oder diese beiden Welten in der Realität im Moment. Menschen des Lichts, Menschen der Finsternis. Und sobald das Licht kommt, sobald ein Mensch in der Heiligung lebt, das wird immer den Ungläubigen ärgern. Ihr Lieben, wir brauchen nur über die Normen der Heiligen Schrift zu sprechen und zu sagen, diese sind wichtig für uns. Wichtig für uns ist es Ehrlichkeit, dass man fleißig ist. Wichtig ist für uns, dass man das Leben respektiert, dass man nichts abtreibt. Ja? Und das ist, naja, ich will darauf gar nicht eingehen. Abtreibung ist Mord. Sobald man das sagt, hat man schon ein großes Problem. Ja? Wieso? Ja, das widerspricht manch einem in seiner Einstellung, ich kann machen, was ich will oder was ich möchte. So, es gibt diese zwei Welten, diese zwei Mächten, ja, die sich gegenüberstehen. Der Heilige Geist, der in den Menschen Gottes wohnt, und der Geist des Feindes Gottes, der das Heilige nicht ausstehen kann. Und wie gesagt, der wiedergeborene Mensch ist immer ein Dorn im Auge für diese Welt. Ja, und von dieser Welt wird gesagt, ganz klar im Neuen Testament, das Arge, es liegt im Argen, diese Welt liegt im Argen. Deshalb kann es das Heilige nicht ausstehen. Es ist kein Wunder, dass die Christen, auch die vorbildhaftesten von Christen, es ist kein Wunder, dass Jesus, der beste Mensch, der je gelebt hat, abgelehnt wurde, verspottet wurde, angegriffen worden ist. Jesus, der Kranke geheilt hat, ja, der Menschen gespeist hat, der davon gesprochen hat, dass man den Nachbarn lieben soll. Er wurde ans Kreuz gebracht. Und mit uns wird es ähnlich sein. Das ist das, was Jesus auch sagte. Das Unheilige, das Korrupte kann das Heilige nicht ausstehen. Und wie gesagt, je mehr wir in der Heiligung leben, ja, desto mehr werden wir angefeindet werden von dieser Welt. So, Gott wird seinen Geist ausgießen, sagt uns der Text am Ende der Tage, und der Überrest Israels wird sich bekehren. Wieder, Israel, der Überrest Israels wird sich nicht bekehren, weil sie so eine furchtbare Zeit gehabt haben in der Trübsalzeit oder weil sie endlich sehen, dass Gott doch recht hat. Sie werden sich bekehren aufgrund dessen, dass einmal das Gericht der Verblendung weggenommen wird und sie dann erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, den Gott selber ausgießt. Und dann werden sie auf den blicken und den als ihren Messias erkennen können, den sie seinerzeit ja ans Kreuz genagelt haben, Jesus Christus. Ich lese uns aus Ezekiel 39, Vers 29 noch einen Text, ein Vers, und dann mache ich weiter. Es wird gesagt, und ich, wieder Gott, sagt, ich will künftig mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen. Ich will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen. Das ist heute. Das ist heute. Wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht Gott der Herr. Noch einmal der Hinweis darauf, dass Gott seinen Geist ausgießen wird auf den Überrest Israels, ja, die dann zum Glauben kommen und dann auch in das tausendjährige Reich mit hineingehen dürfen, mit den anderen Heiligen der Trübsalzeit. So, wir kommen zu den Versen 11 bis 14. Und es spricht darüber, was Israel tun wird. Eigentlich sehr einfach einzuordnen. Hier wird von der allumfassenden Buße und Reue gesprochen. Und allumfassend meint, dass alle Schichten des Volkes Israel an dieser Buße teilnehmen werden, in diese Buße eingeschlossen sind, ob es nun die politische Schicht ist, ob es die religiöse Schicht ist, ob es die schlichten Menschen sind und so weiter und so weiter. Ja? Jeder ganz persönlich wird überführt von dem Geist Gottes. Zunächst einmal als eine Gruppe Nun dann, es ist aber auch eine persönliche Angelegenheit, so wie der Text uns das versichert und immer wieder darauf Betonung legt und ihre Weiber oder Frauen auch. Ja, alle sind mit einbegriffen in diese Buße. Es wird eine sehr ernsthafte, tiefgreifende Reue sein, die an die Trauer der Eltern erinnert, die ihr erstgeborenes Kind verlieren. Nun, für die Kultur des Mittleren Ostens ist der erstgeborene Sohn ja etwas außerordentlich Wichtiges. Wir wissen das, wir kennen das Alte Testament. Ein Kind zu verlieren ist schlimm genug. Den Erstgeborenen zu verlieren, das war sehr, sehr schwer für die damalige Kultur. Und deshalb haben wir zum Beispiel, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich noch einmal die Stelle aufgeschlagen der 10 Plagen über Ägypten. Die letzte Plage, wir erinnern uns, der Erstgeborene sollte getötet werden. Ja, und es wurde ein großes Geschrei angestimmt. Sagt man das im Deutschen, angestimmt? Oder man hörte das große Geschrei aufgrund eben dieser Tatsache, dass die Erstgeborenen getötet worden sind. 2. Mose 12, Vers 13. Bei all den anderen 9 Plagen war das nicht gewesen. Diese waren ja auch schrecklich gewesen. Furchtbar gewesen. Die Menschen haben ihren Lebensunterhalt verloren. Manche haben ihre Gesundheit verloren. Ja? Es wird nicht im Text gesagt, dass die so eine große Klage angestimmt haben, aber im Zusammenhang des Erstgeborenen, ja, da wird ganz deutlich gesagt, ein großes Geschrei entstand in dem Land Ägypten. Und interessanterweise aber wird hier in unserem Text auf ein anderes Ereignis hingewiesen, ja, um diese Wehklage zu illustrieren. Es wird gesagt, an jenem Tag wird die Wehklage in Jerusalem groß sein, wie die Wehklage von Hadad Rimmon im Tale Megiddo. Was ist passiert zu diesem Zeitpunkt? Nun, wir schauen in das Alte Testament und uns wird bewusst, aha, zu seiner Zeit hatte Juda einen sehr vorbildhaften König gehabt mit dem Namen Josia. Und der Josia war so etwas wie ein Hoffnungsträger der Nation der Juden gewesen. Er war gottesfürchtig, er war auf Gott ausgerichtet, er war gerecht, ein wunderbarer König. Und dann plötzlich mischt aber dieser Josia sich in einen Krieg ein, den gar nichts angeht. Er zieht gegen den Pharao Necho, der gar nicht gegen Jerusalem ausgezogen ist, sondern gegen Assyrien. Und er kommt praktisch gegen diesen Necho, um Assyrien zu helfen, und wird dann verwundet im Tal Megiddo, von dem wird hier gesprochen, und er stirbt auch. Und das Land Juda trauert um diesen vorbildhaften König sehr, sehr ausführlich. Ja, die Hoffnung des Landes Juda wurde zerschlagen mit dem Tod dieses Königs. Also das ist die Qualität der Klage, der Wehklage, die der Überrest haben wird, erkennend ihren wahren Messias. Der Hinweis in unserem Text spricht von einer nationalen Bekehrung und von einer ganz persönlichen Bekehrung und einer tiefgehenden Klage der Einzelnen, ja, und auch der Gruppe als solches, des Überrestes. Ich möchte hier unsere Betrachtung abschließen. Ganz plötzlich, und ich möchte uns auf etwas sehr, sehr Interessantes hinweisen, was ich diene schon lange in der Gemeinde, aber mir wurde das nicht bewusst, weil ich nie so richtig mich tiefgehend mit diesem Text auseinandergesetzt habe. So schlagt bitte noch einmal, wenn ihr es nicht habt, hier Sacharja 12 auf und schaut einmal in den 10. Vers. Ein sehr bedeutender Vers für uns als die Gemeinde des Herrn Jesu, der uns manches erklärt. Ja? Und sie werden auf mich blicken, denn sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über einen Eingeborenen. So. Ein Wort aus dem hebräischen Text wird in unseren Übersetzungen nicht übersetzt, interessanterweise. Es ist ein Wort im Hebräischen, das aus 2 Buchstaben besteht. Und diese 2 Buchstaben oder dieses Wort ist zwischen den Worten blicken So, ihr könnt den Finger gleich da drauf legen in eurem Text, und den sie durchbohrt haben. So, blicken, dann kommt ein Komma in unserem Text, den sie durchbohrt haben. Haltet mal eure Finger hin oder euren Bleistift, ich will dazu etwas sagen. Genau zwischen auf mich blicken und den sie durchbohrt haben, stehen zwei Buchstaben, die in unserem Text nicht übersetzt werden, und diese Buchstaben sind Aleph und Tau. Aleph ist der erste Buchstabe des Hebräischen Testaments, Tau ist der letzte Buchstabe des Hebräischen Testaments. Ja? Ähnlich dem, was wir im Griechischen haben, Alpha und Omega. Und deshalb müsste eigentlich der Text richtigerweise übersetzt werden, oder es müsste so heißen, wenn man diese zwei Buchstaben übersetzt, und sie werden auf mich blicken, den ersten und den letzten Aleph und Tau, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn, also über mich, wehklagen, gleich der Wehklage über den Erstgeborenen. Und da, zum besseren Verständnis lese ich uns aus Jesaja 44, Vers 6, wo Folgendes gesagt wird, und wir kennen diese Stellen auch aus dem Alten Testament. So spricht Jehova, der König Israels, sein Erlöser, Jehova, der Herrscher, ich bin der Erste und der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Jesaja 48, Vers 12. Höre auf mich, Jakob und Israel, mein Berufener. Ich bin der da ist, der Erste und auch der Letzte. Und in Offenbarung 22, Vers 13 sagt Jesus, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und schon haben wir wieder etwas in der Heiligen Schrift, in der Bibel, was ganz klar darauf hinweist, dass Jesus Christus von Nazareth, der durchstochen wurde und der wiederkommt, niemand anders ist als Gott, Jahwe. Und wisst ihr, das wird die Zeugen Jehovas, das wird ihnen nicht gefallen, so etwas zu lesen. Aber es gefällt uns, die wir Jesus als unseren Herrn, die wir Jesus als unseren Heiland doch kennen. Jesus ist der Herr. Er ist die zweite Person des dreieinigen Gottes. Gott, dem Vater, der dreieinige Gott, der aus diesen drei Persönlichkeiten zusammen besteht. Ihr merkt schon, ich habe Schwierigkeiten, die richtigen Worte dazu zu finden, weil es ein Geheimnis ist. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Ist eins, ist Gott. Und deshalb wird Jesus oder ist Jesus Gott. Das ist das Geheimnis der Dreieinigkeit, das einem gläubigen Menschen eigentlich keine Kopfschmerzen bereitet. Warum nicht? Weil wir dieses Geheimnis nicht mit unserem Kopf annehmen, sondern in unserem Glauben. Weil dieses Geheimnis der Dreieinigkeit auch in der Heiligen Schrift genauso präsentiert wird. Ja? Und möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen, ihr Lieben. Amen.